Kosten für Gas von 6 Millionen Euro. So, warum erzähle ich das? Weil ich auf die Taylor-Reihenentwicklung raus will. Wir sind wieder dabei. Muss ich jetzt noch irgendwas starten? Warten Sie noch, bevor Sie gehen. Ich würde gerne auch noch mal meine Präsentation zeigen wollen. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Vielleicht dürfte ich Ihnen das noch mal überlassen, dass Sie noch mal schauen, ob Sie meine Präsentation noch mal an die Leinwand kriegen. Das ist nett. Und ich erzähle so lange weiter was über Gaspreisentwicklung. Nehmen Sie an, Sie haben ein Modell für eine Gaspreisentwicklung, die sich irgendwie so bewegt. So vielleicht. Und Sie kennen den Gaspreis an dieser, also Entschuldigung, das ist Zeit natürlich und das ist Preis. Und wir haben hier den Zeitpunkt T0. Zudem kennen Sie den Gaspreis. Und möchten Sie gerne wissen, wie teuer ist das Gas hier? Sie kennen aber diesen Kurvenverlauf nicht. Und jetzt kommt die Taylor-Reihe ins Spiel. Die Taylor-Reihe sagt, naja, ich approximiere jetzt den Kurvenverlauf von hier nach hier durch zum Beispiel eine Gerade. Und diese Gerade hat gerade die Steigung, die die Kurve an dieser Stelle T0 hatte. Wir legen also hier die Steigung durch, so, und tun so, als würde sich von dieser Stelle aus der Preis einfach linear entwickeln. Und jetzt müssen wir mal gucken, also so ungefähr würde ich dann aufschreiben, der Preis an dieser Stelle T1 ergibt sich als der Preis an der Stelle T0 plus, und jetzt muss ich irgendwie diese Differenz hier ausrechnen, und diese Differenz ergibt sich jetzt als Steigung mal Abstand. Die Steigung wäre irgendwie sowas wie dp nach dt an der Stelle t gleich t0. Und das würde ich multiplizieren mit, und jetzt passt es nicht mehr so gut hin, mit diesem Stückchen hier. Und dieses Stückchen ist, Klammer auf, T1 minus T0. Und damit haben Sie jetzt diese Kurve hier durch eine Taylor-Reihenentwicklung mit nur einem Glied, nämlich dem linearen Beitrag, haben Sie das jetzt approximiert. Und Sie sehen schon, das klappt einigermaßen ordentlich für kleine Abstände um diese Stützstelle T0. Je weiter weg Sie kommen, desto schlechter wird es natürlich. Und deswegen bietet sich diese Taylor-Reihenentwicklung für die Molekülschwingung so an, weil Sie sagen, okay, in der Gleichgewichtslage nähere ich in dem Fall durch eine quadratische Funktion an und bewege mich aber gar nicht weit weg aus der Gleichgewichtslage. So, damit habe ich die Pause überbrückt und würde das aber nachher nochmal ordentlicher aufschreiben. Vor der Feststellung, dass die Tonqualität nicht gut ist, waren wir gerade dabei zu diskutieren, wo steht denn, oder wo ist die größte Wahrscheinlichkeit im Schwingungsgrundzustand, die beiden Kerne des H2-Plus-Moleküls zu finden? Und die Antwort von Ihnen war, glaube ich, in der Gleichgewichtslage. Und nur um sicher zu gehen, dass Sie nicht sagen, ja, ja, klar, in der Gleichgewichtslage, sondern verstehen, warum das so ist, blättere ich nochmal zurück zum harmonischen Oszillator. Hier waren wir irgendwo. Das hier sind die Eigenfunktionen des harmonischen Oszillators. Das heißt, in unserem Bild des H2-Plus-Moleküls wäre diese Linie hier eine Parabel. Und zwar ist das der genährte Verlauf des Morse-Potentials in Abhängigkeit vom Kern-Kernabstand. Und dann sehen Sie hier diese entsprechenden Eigenfunktionen. Und Ihr Argument war jetzt, wenn ich diese Eigenfunktion quadriere, habe ich so eine Art Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit und das ist hier beim Gleichgewichtsabstand besonders groß. Und deswegen sagen sie, im Schwingungsgrundzustand finde ich vor allem den Kern-Kernabstand gleich Gleichgewichtsabstand. Gehe ich in den ersten angeregten Schwingungszustand, hier, sieht das Bild anders aus. Dann sehen Sie, habe ich im Gleichgewichtsabstand eine Wahrscheinlichkeit von 0, da befinden sich die Kerne praktisch nie, aber ich habe eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit hier und hier. Möchten Sie dazu was fragen? Also die Frage war, haben die Kerne mehr Energie? Also ich würde im ersten angeregten Schwingungszustand, ich würde eben sagen, es steckt mehr Energie in der Schwingung. Ja? Und quantenmechanisch folgt daraus eben, dass sie dann weniger Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gleichgewichtsabstand haben. Und erinnern Sie sich nochmal an unser Beispiel mit der Schaukel. Da sah man ja eben auch, dass bei einer klassischen Schaukel eben die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gleichgewichtspunkt sozusagen klein ist. Gut. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen etwas Nicht-Fachliches tun. Und zwar möchte ich Sie bitten, mal auf Ihr persönliches ILIAS-Dashboard zu schauen. Ich bin froh, dass Sie sofort irgendwie reagieren. Also ich wäre mir nicht so sicher gewesen, ob ich mein persönliches ILIAS-Dashboard sofort gefunden hätte. Und Sie haben nämlich jetzt die Möglichkeit, Feedback zu dieser Veranstaltung zu geben. Und ich möchte nicht, dass Sie das zu Hause tun, sondern dass wir hier besprechen, was Sie antworten. Also ich würde nicht zu weit eingreifen wollen, aber ein bisschen was würde ich mir gerne doch mit Ihnen besprechen wollen. Haben Sie da irgendwie Zugriff? War da irgendjemand erfolgreich? Sie wissen, wie das funktioniert. Und darf ich mal fragen, sehen Sie alle Fragen auf einen Blick? Sie müssen eine Frage beantworten, dann bekommen Sie die nächste. Okay. Also mein Punkt ist der folgende. Ich würde gerne, also für mich ist diese Vorlesungsfrage sehr, sehr wichtig. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen definieren, was Sie beantworten. Wenn Sie zum Beispiel gefragt werden, welchen Arbeitsaufwand stecken Sie in die Vorlesung, ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber einig sind, dass Sie zum Beispiel den Arbeitsaufwand für die Übungsblätter entweder da mit reinstecken oder da nicht mit reinstecken. Weil sonst ist Ihre Aussage wenig wert. Und ganz schlimm wird es, wenn die eine Hälfte das so macht und die andere Hälfte so. Deswegen würde ich gerne und solche Punkte gibt es noch an anderen zwei, drei Stellen. Deswegen würde ich Sie bitten, jetzt das auszufüllen und mir vielleicht so zwischendurch mal zu sagen, bei welcher Frage Sie gerade sind. Also es geht, glaube ich, los mit, in welchem Semester sind Sie und so ein Kram. Ne? Das können Sie, glaube ich, einfach beantworten. Nee, Sie schütteln den Kopf. Super. Die kommen von Teda Brokamp, unserer Instructional Designerin, die gerne wissen möchte, wie sie das besser machen kann. Und die könnten Sie, glaube ich, einfach beantworten. Würden Sie das jetzt bitte mal machen? Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Evaluation auszufüllen. Wir diskutieren sehr, sehr häufig darüber, wie evaluationsmüde Sie sind sozusagen. Wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen, dass irgendwelche Institutionen oder Personen gerne irgendwelche Umfragen mit Ihnen machen wollen. Wir wehren schon ganz viele von Ihnen ab, weil wir eben nicht wollen, dass Sie eine Umfrage nach der anderen beantworten müssen. Bei den Lehrveranstaltungsevaluationen ist es natürlich ein bisschen anders. Der Fachbereich Chemie evaluiert ja sehr viel. Ja, also insofern danke, dass Sie es gemacht haben. Damit würde ich jetzt gerne einsteigen in unseren großen Abschnitt 5, Spektroskopie. Spektroskopie ist die Wechselwirkung von Licht mit Materie. In dem Fall ist es eigentlich Molekülspektroskopie, also die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Molekülen. Und warum ist das wichtig aus unserer Sicht, so dass wir Sie schon da mit im zweiten Fachsemester behelligen? Es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass viele Phänomene natürlich genau von dieser Wechselwirkung abhängig sind, also Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Molekülen. Da ist ein sehr prominentes Beispiel natürlich der Treibhauseffekt. den wir hier auch vielleicht heute, na, vielleicht heute nicht mehr, aber den wir auch nochmal diskutieren werden, wo man eben quantenmechanisch überlegen kann, warum sind manche Gase treibhausaktiv, andere nicht. Das würden wir besprechen. Der zweite Grund ist, dass praktisch alles, was wir über Moleküle wissen, aus spektroskopischen Experimenten entstanden ist. Also Sie wissen, die allermeisten Moleküle sind so klein, dass Sie sie nicht sehen können, dass Sie sie auch im Mikroskop nicht sehen können. Und trotzdem würden Sie ja gerne irgendetwas über deren Dynamik, über deren Struktur, über deren Konformation lernen. Und das macht man sehr, sehr aufwendig, indem man sich anschaut, wie diese Moleküle mit unterschiedlichsten oder mit elektromagnetischer Strahlung unterschiedlichster Wellenlänge interagieren. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass am Fachbereich Chemie der Universität Konstanz diese Spektroskopie ein echter Schwerpunkt ist. Wir haben also eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, die sich genau damit beschäftigen, und deswegen finden wir es wichtig, eben diese Wechselwirkung von Molekülen mit elektromagnetischer Strahlung zu beschreiben. Dazu würde ich gerne nochmal auf elektromagnetische Strahlung eingehen und habe Ihnen hier mal einen Überblick gegeben über das, was uns so üblicherweise interessiert. Sie sehen hier aufgetragen die Wellenlänge, hier links kurzwellige elektromagnetische Strahlung, Wellenlänge 10 hoch minus 14 Meter bis hin zur langwelligen Strahlung 10 hoch 8 Meter. Darüber sehen Sie die Photonenenergie. Sie wissen ja, Welle-Teilchen-Dualismus, wir können elektromagnetische Strahlung nicht nur als Welle beschreiben, sondern eben auch als Teilchen. Ein Lichtteilchen ist ein Photon, und das würde ich vielleicht gerade nochmal aufschreiben, unter fünftens Spektroskopie. Da würde ich Ihnen jetzt nochmal aufschreiben, dass die Photonenergie E Photon gegeben ist als Planck'sches Wirkungsquantum H mal Frequenz Nü, wobei Sie irgendwo nachlesen können, dass H gegeben ist als 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunde. Und vielleicht nochmal für Sie den Zusammenhang zwischen Wellenlängen und Frequenz ist über die Lichtgeschwindigkeit verknüpft. Die Lichtgeschwindigkeit c ist Lambda mal Nü oder auch Nü durch Nü quer. Und Nü quer, die Wellenzahl, ist gerade 1 durch Lambda, wird oft angegeben in 1 pro Zentimeter. Und die Lichtgeschwindigkeit kann man nicht messen, sondern die ist gesetzlich festgelegt. Sie ist 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Gut, jetzt schauen wir uns eben nochmal das elektromagnetische Spektrum an, das wir hier oben sehen. Sie sehen, dass wir einen unglaublich großen Wellenlängenbereich abdecken und dass diese ganzen verschiedenen Wellenlängen hier mit Molekülen wechselwirken. Wahrscheinlich wissen Sie noch am ehesten, dass sichtbares Licht oder ultraviolette Strahlung, wir würden das als UV-Vis-Strahlung zusammenfassen, also der UV-Bereich und der sichtbare Bereich, visible UV-Vis, dass sie damit UV-Wiss-Spektroskopie betreiben können. Und haben Sie das schon mal in irgendeinem Praktikum gemacht? Ah, okay, Sie haben Daten davon gehabt und haben die ausgewertet. Mhm. Und haben Sie irgendeine Idee, wenn ein Molekül mit UV-Strahlung oder Strahlung im sichtbaren Bereich wechselwirkt, was mit diesem Molekül passiert, wenn das diese Strahlung absorbiert? Ja. Die Elektronen werden in ein höheres Energieniveau gehoben, also es erfolgt eine elektronische Anhebung oder elektronische Aktivierung. Und zwar üblicherweise eben die äußeren Elektronen, ne? Die werden dann eben in höhere Energieniveaus geschaufelt. Okay, dann sehen Sie, haben wir hier im längerwelligen Bereich Infrarotstrahlung. Infrarotstrahlung, wenn Infrarotstrahlung auf Moleküle trifft, wissen Sie, was da passiert? Das ist eine Anregung von Schwingungen. Also wenn Sie Infrarotphotonen absorbieren von Ihrem Molekül, dann regen Sie das Molekül üblicherweise zu Schwingungen an. Dann frage ich mal, wenn Sie mit Mikrowellen anregen, wissen Sie, was dann passiert? Also Mikrowellen sind so im Zentimeterwellenlängenbereich, kennen Sie aus der Küche. Ja? Genau, man regt Rotationsbewegungen an. Die Rotationsenergien liegen so in dem Bereich. Mit welchem quantenmechanischen Modell würden Sie denn Molekülrotationen beschreiben? Ja. Starre Rotator wäre eine gute Möglichkeit, genau. Und dann haben wir noch eine Besonderheit bei den Radiowellen, das sind also noch niederenergetischer. Damit würden Sie typischerweise Übergänge anregen, bei denen Sie eine Kernspin-Orientierung in einem Magnetfeld haben, wenn Sie von Spin-Up zu Spin-Down oder umgekehrt hin und her schalten wollen. Das könnten Sie mit Photonen aus dem Radiowellenbereich machen. Jetzt können wir das vielleicht nochmal Arbeitsgruppen zuordnen. Wissen Sie, welche Arbeitsgruppe mit Radiowellen arbeitet, um Kernspins hin und her zu flippen? Ja? Ist AG Kovermann, genau, Michael Kovermann, der beschäftigt sich mit Strukturaufklärung über Kernspinresonanzspektroskopie. Der würde solche Wellenlängen verwenden. Was haben wir dann als nächstes? Die Mikrowellen. Wissen Sie, wer Mikrowellen verwendet? Zur Molekülrotation. Das ist gut. Kein Mensch mehr macht Molekülrotationsspektroskopie. Das ist einfach am Ende dieses Feld. Ja. Man kennt die ganzen kleinen Moleküle, weiß genau, wie die rotieren. Dieses Forschungsgebiet gibt es nicht mehr. Allerdings kann ich vielleicht aus unserer Arbeitsgruppe berichten, wir nutzen Mikrowellen nicht, um Rotationen anzuregen, sondern um Elektronenspins hin und her zu flippen. Also ganz analog zu Kovermann, der Kernspins flippt. Wir flippen Elektronenspins, dazu braucht man ein bisschen mehr Energie. Deswegen nehmen wir Mikrowellen und nicht Radiowellen. Wissen Sie, wer mit IR-Strahlungsspektroskopie macht? Karin Hauser und ihre Arbeitsgruppe, die gucken sich Molekülschwingungen an. Wissen Sie, wer UV-Wiss-Spektroskopie nutzt? Das ist der Ihnen wohlbekannte Andreas Zumbusch, der macht eben Spektroskopie und Mikroskopie im optischen Bereich. Röntgenstrahlung, innere Elektronen, sowas, das macht bei uns niemand. Gut, das als groben Überblick. Ich würde gerne, nachdem ich Ihnen jetzt gesagt hatte, dass Sie Licht als über Photonen beschreiben können, hier auch nochmal auf eine alternative Beschreibung eingehen. Das ist Licht als elektromagnetische Welle. Sie sehen in schwarz eingetragen das elektrische Feld, was da oszilliert, in rot eingetragen das magnetische Feld. Und Sie könnten jetzt, eine mögliche mathematische Beschreibung wählen für das Licht. Da könnten Sie das elektrische Feld aufschreiben. Als E ist eine X-Komponente Ex in X-Richtung. Und die können Sie schreiben als X mal Ex0 mal Cosinus 2 Pi Nü T minus 2 Pi Z durch Lambda. Und ich schreibe Ihnen auch noch die Magnetfeldkomponente dazu. Die soll in diesem Fall in Y-Richtung gehen. Dann ist es Y0 Cosinus 2 Pi Nü durch T minus 2 Pi Z durch Lambda. In welche Richtung breitet sich diese Welle aus? Das hatten wir irgendwann mal, als wir klassische Wellen beschrieben hatten, besprochen. Die breitet sich in positive Z-Richtung aus. Oder mit anderen Worten, das, was hier steht, ist die mathematische Beschreibung von dem, was ich Ihnen gerade auf der Folie gezeigt hatte. Ja, also Sie sehen, die Z-Richtung ist die Ausbreitungsrichtung. Und dann haben wir in X-Richtung, in dem Fall ist die X-Richtung hier die, die nach oben geht, die elektrische Feldkomponente und die Y-Richtung aus der Tafelebene raus hier in Rot, die Magnetfeldkomponente. Also Welle-Teilchen-Dualismus bei elektromagnetischer Strahlung, entweder eine wellenartige Beschreibung oder eine teilchenartige Beschreibung. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen diskutieren, wie man beschreiben kann, dass elektromagnetische Strahlung mit Molekülen wechselwirkt. Und wir haben das gerade eben schon sehr oberflächlich andiskutiert. Wir können durch die Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung Moleküle in höher energetische Zustände anregen, indem das Molekül rotiert oder vibriert oder Elektronen in höhere Orbitale angeregt werden oder irgendwie sowas. Die Energieniveaus, die für das Molekül möglich sind, die kennen Sie. Da haben wir uns jetzt ein halbes Semester mit beschäftigt. Wir haben ein Beispiel nach dem nächsten die Schrödinger-Gleichungen aufgeschrieben, die Energieeigenwerte ausgerechnet, und die Energieeigenwerte sind genau die Energieniveaus, die dieses Molekül annehmen kann. Und die elektromagnetische Strahlung kann dafür sorgen, dass sie sozusagen von einem dieser Energieniveaus auf ein anderes hüpft mit ihrem Molekül. Und ich möchte gerne beschreiben ein System, was das einfachst Denkbare in diesem Zusammenhang ist, nämlich das Zwei-Niveau-System. Wir haben irgendwie ein Energieniveau hier, ein Energieniveau hier. Wir nennen die vielleicht Energieniveau 1 und Energieniveau 2. Und die hätten Sie sich zum Beispiel ausgerechnet über Ihre Schrödinger-Gleichung. Und was das jetzt ist, spielt gar keine Rolle. Ja? Also Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie sich dafür interessieren, wie können Sie Moleküle zur Rotation anregen, könnte das hier zum Beispiel der Grundzustand des starren Rotators sein, das ist der erste angeregte Zustand, und dann könnten Sie überlegen, wie können Sie Ihr Molekül von hier nach hier bringen. Oder wenn Sie sich für UV-Spektroskopie interessieren, damit Sie mit dem Andreas Zumbusch ein bisschen plaudern können, dann könnten Sie sagen, okay, das hier ist der elektronische Grundzustand und das ist der erste elektronisch angeregte Zustand, bei dem Sie irgendein Elektron in irgendein höheres Orbital gepumpt haben. Zwischen diesen Niveaus können verschiedene Arten von Übergängen stattfinden. Das erste Beispiel, was ich nennen möchte, ist, Sie haben ein Molekül in diesem Grundzustand und regen es an in den angeregten Zustand. Dazu brauchen Sie Energie, und diese Energie kommt in Form eines Photons angeflogen, und dieses Photon wird vom Molekül absorbiert. Dann ist das Photon weg und das Molekül hat mehr Energie und befindet sich danach in diesem Energieniveau. Also vielleicht, weiß nicht, könnte man hier das Photon hinmalen, was dann plötzlich weg ist. Ein anderer Prozess, der stattfinden kann, ist, dass Sie ein Molekül in diesem höher energetischen Niveau haben und spontan gibt das Molekül Energie ab, und zwar gerade die Differenz zu E1 befindet sich danach im energetischen Zustand E1, und um diese Energie loszuwerden, kann es ein Photon emittieren. Es gab vorher kein Photon, das Molekül verliert die Energie, das Photon entsteht und wird emittiert. Diesen Prozess hier nennt man Absorption. Und diesen Prozess hier nennt man spontane Emission. Es gibt noch einen weiteren Prozess, der ist ein bisschen komplizierter. Dabei haben Sie ein Molekül im energetisch hohen Zustand und es kommt ein Photon, das die Energie hat, die gerade der Energiedifferenz zum niedrig liegenden Niveau entspricht. Jetzt würden Sie erwarten, wenn dieses Molekül hier dieses Photon absorbiert, wird es danach noch höher energetischer sein. Aber es gibt eben einen Prozess, den ich Ihnen jetzt beschreiben möchte, der heißt stimulierte Emission. Bei dem ist es so, dass wenn dieses Photon hier ankommt mit genau dieser Energiedifferenz, dann kann das Molekül in den energetisch niedrigeren Zustand übergehen. Dieses Photon, was ankam, wird nicht absorbiert, sondern existiert danach noch weiter. Und die Energie wird das Molekül los, indem es ein zweites Photon emittiert. Und dieses zweite Photon ist in Ausbreitungsrichtung, Frequenz und Phase identisch zu dem, was diese Emission stimuliert hat. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen über die Raten, mit denen diese Prozesse stattfinden. Also wie häufig passiert sowas? Und wird ausgedrückt durch die Einstein-Koeffizienten und hängt natürlich ab von der Strahlungsdichte. Also Sie sehen schon, wenn wir hier ein Molekül anregen wollen, wenn hier Photonstrahlung kommt, dann wird es entscheidend davon abhängen, kommen hier viele Photonen oder kommen nur wenige Photonen, oder wenn gar kein Photon kommt, dann wird auch keins absorbiert werden können. Und genauso hängt auch die stimulierte Emission, die ja auch darauf baut, dass hier ein Photon diese Emission eben stimuliert, davon hängt die ab. Und deswegen wird auch dieser Prozess sehr stark davon abhängig sein, was die Strahlungsdichte denn macht. Diese Strahlungsdichte nennen wir Rho. Die Rate für diesen Prozess der Absorption ist gegeben oder ist proportional zu dieser Strahlungsdichte, Rho, die allerdings die richtige Frequenz haben muss, deswegen schreibe ich hier Rho nü hin. Sie ist abhängig davon, wie viele Moleküle sind überhaupt auf diesem Energieniveau E1. Wenn kein Molekül hier im Energieniveau E1 ist, dann können Sie so viele Photonen draufballern, wie Sie wollen. Sie werden nie eins von hier aus anregen können. Und diese Zahl der Moleküle, die sich in diesem Energieniveau befinden, die bezeichnen wir als N1. Und Sie ahnen schon, die Zahl der Moleküle, die sich im Energieniveau E2 befinden, ist N2. Und die Rate hier für diese Absorption ist proportional zur Strahlungsdichte Rho nü, aber auch proportional zur Anzahl der Moleküle im Energieniveau 1, also N1. Und um auf den richtigen Absolutwert zu kommen, multiplizieren wir das jetzt mit dem Einstein-Koeffizient B12. Okay. Wir können, glaube ich, jetzt gut zusammen überlegen, wie die Rate der stimulierten Emission zu berechnen ist. Wovon wird die Rate der stimulierten Emission abhängen? Lassen Sie mich nicht hängen, sagen Sie was. Ja?
Von der Strahlungsdichte.
Wieder von der Strahlungsdichte, Rho von Nü. Ja?
Und von der Anzahl der Teilchen.
Und von der Anzahl der Teilchen, die sich im Energieniveau 2 befinden, also N2. Und das Ganze gibt es einen Einstein-Koeffizient und Sie ahnen vielleicht auch schon, wie der heißt. Der heißt nicht B12, sondern der heißt dann B21. Und eine der wichtigen Zusammenhänge ist, dass dieser Koeffizient B12 gleich dem Koeffizienten B21 ist. Das heißt, wenn Sie eine Besetzung haben, N1 und N2, Sie schicken Photonen da rein mit einer Strahlungsdichte Rho von Nü, dann werden Sie nur in Abhängigkeit von den Besetzungszahlen N1 und N2 Absorption und stimulierte Emission finden. Wovon wird die Rate der spontanen Emission abhängen? Ja? Von der Anzahl im Energieniveau 2, N2, wird sie von der Strahlungsdichte abhängen? Nein, es braucht kein einkommendes Photon. Und wir brauchen dann also nur noch einen Koeffizienten und der heißt A21. Und jetzt kann man mit verschiedenen Annahmen sich überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit stimulierte Emission, spontane Emission und so weiter stattfindet. Das sollen Sie bitte auf irgendeinem Übungsblatt machen, dass Sie sich damit nochmal beschäftigt haben. Nehmen wir mal an, wir hätten tatsächlich nur für ein Molekül nur diese beiden Niveaus, diese beiden Zustände, die sich in ihrer Energie unterscheiden. Und nehmen wir weiter an, wir hätten einen Gleichgewichtszustand, das heißt, wir haben eine stabile Temperatur und wir haben keine Photonenstrahlung. Also wir würden Rho von Nü mal auf 0 setzen. Ein solches System im Gleichgewicht, was würden Sie denn sagen zu den Besetzungszahlen N1 und N2? Also nehmen wir mal an, wir haben 100 Moleküle. Würden Sie erwarten, dass diese Moleküle 50-50 auf 1 und 2 verteilt sind? Würden Sie erwarten, dass 100 Moleküle in E1 und 0 Moleküle in E2 sind oder umgekehrt? Oder was würden Sie denn da erwarten?
Ja. Also nach einer gewissen Zeit müssen eigentlich alle in E1 sein, weil es ja sozusagen keine Absorption geben kann, weil es ja keine Photoneinstrahlung gibt. Und selbst wenn am Anfang jetzt ein Elektron oder ein Teilchen auf E2 ist, wird die spontane Emission früher oder später auf E1 zurückfallen.
Okay, also ich fasse es nochmal zusammen für den Stream. Die Argumentation war, naja, wenn ich einfach nur lang genug warte, dann werde ich irgendwann alles in E1 finden, weil wenn ich keine Photoneinstrahlung habe hier, dann fallen diese Pfade weg und ich werde dann einfach über spontane Emission langsam in E1 landen. Das ist eine gute Argumentation. Allerdings ist diese Frage der, haben wir da überhaupt Photonen oder nicht, habe ich vielleicht ein bisschen zu flapsig adressiert. Was ich versucht hatte, war zu sagen, dass wir ein System haben, was eine konstante Temperatur hat, was also zum Beispiel in so einem Wärmebad oder sowas sitzt, wenn Sie mal die Andreas-Zumbuschen Begriffe rauskramen wollen. Und dann gibt es natürlich da eine Kopplung mit dem Wärmebad und die können Sie ja von mir aus auch über IR-Photonen beschreiben. Also nehmen wir doch vielleicht mal das Beispiel die Luftmoleküle hier im Raum und wir gucken uns deren Schwingungen an. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass diese Schwingungen nur zwei Energieniveaus hätten, dass Sie wissen, das stimmt nicht, das sind noch viel mehr, aber nehmen wir mal an, es sind nur diese zwei. Wie würden Sie erwarten, sind jetzt die Luftmoleküle auf diese Schwingungsniveaus verteilt? Sind die alle im Schwingungsgrundzustand oder sind welche auch im angeregten Zustand oder sind nur welche im angeregten Zustand? Haben Sie da irgendeine Vorstellung? Also ich bin auch zufrieden, wenn Sie sagen, Sie haben überhaupt nicht den Hauch einer Idee, wie das ist. 50-50 wäre eine Möglichkeit, so könnte es auch sein. Also tatsächlich ist Ihr Stichwort Boltzmann-Verteilung genau das Richtige. Die Verteilung von Molekülen über Energieniveaus im thermischen Gleichgewicht wird beschrieben durch die Boltzmann-Verteilung. Und wenn ich es richtig verstehe, hatten Sie die Boltzmann-Verteilung noch nicht besprochen. Das freut mich sehr, weil wir in unserem Kapitel Statistische Thermodynamik, was wir dann bald anschließen werden, genau ableiten werden, wie diese Boltzmann-Verteilung ist. Und das freut mich deswegen so, weil Sie bis zum Ende Ihrer chemischen Karriere ohne den Begriff Boltzmann-Verteilung nie wieder auskommen werden. Und dann erinnern Sie sich vielleicht irgendwann mal dran, ja, damals in den glorreichen Zeiten von PC1A, da haben wir die Boltzmann-Verteilung besprochen. Gut, an dieser Stelle würde ich Ihnen einfach nur das Ergebnis angeben. Und wir werden aber in 2 Wochen oder sowas die Boltzmann-Verteilung auch herleiten. Ich schreibe jetzt einfach mal hier hin Boltzmann. Im thermischen Gleichgewicht. Gilt, dass N2 zu N1 gegeben ist als Entartungsgrad G2 durch Entartungsgrad G1. Das ist schon mal nicht so griffiger Beginn. Sie erinnern sich noch, was war Entartung? Entartung waren mehrere Zustände mit der gleichen Energie. Beispiel wäre die Entartung bei den Energieniveaus der Rotation. Sie erinnern sich, 2J plus 1 war da die Entartung zum Beispiel. Mit anderen Worten, wenn zu einem dieser beiden Energieniveaus mehrere Zustände gehören, weil sie mehrere Zustände haben, die genau diese Energie haben, dann würde das hier mit reinspielen über G2 und G1. Und dann geht es weiter mit E hoch minus E2 durch Boltzmann-Konstante KBT und im Nenner haben wir ein E hoch minus E1 durch Boltzmann-Konstante KBT. Und das Ganze können Sie jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. Das ist G2 durch G1 mal E hoch minus. Und jetzt nehme ich hier eben E2 minus E1 und nenne das Ganze Delta E geteilt durch KT, wobei das hier gerade Delta E ist. So, was bedeutet das? Das bedeutet, Sie müssen, um herauszufinden, wie diese beiden Niveaus besetzt sind, was die Besetzungszahlen N2 und N1 sind, müssen Sie vergleichen, Delta E, also dieser Energieunterschied hier, zu einer Energie KT, die von der Temperatur abhängt. Ich würde gerne mal ein paar Beispiele angucken. Diese Energiedifferenz hier, die liegt fest. Das könnten zum Beispiel die Unterschiede in den Schwingungsniveaus sein. Das sind, was für Photonen bräuchten Sie, wenn das Schwingungsniveaus wären, um die zu überbrücken? Wissen Sie, ja? Bräuchten Sie Infrarotphotonen? Ja? Das sind sowas wie 1000 pro Zentimeter oder sowas, würden Sie das als Wellenzahl angeben. Und jetzt nehmen Sie bitte mal an, die Temperatur geht gegen Null. Sie machen es richtig eisig kalt. Was passiert denn dann mit Delta E durch KT? Ja, also Sie haben hier Delta E, Energiedifferenz, entspricht irgendwie Infrarotstrahlung, sind ungefähr 1000 pro Zentimeter. Und jetzt lassen Sie die Temperatur gegen Null gehen. Ja? Was geht gegen unendlich? Die Behauptung ist, dass der Exponent gegen unendlich geht, da bin ich nicht ganz zufrieden. Der Exponent würde gegen minus unendlich gehen, weil Delta E durch KT mit T gegen 0 würde gegen unendlich gehen, mit diesem Minuszeichen würde es gegen minus unendlich gehen. Gegen was geht denn E hoch minus unendlich? Ja? Geht gegen 0. Was bedeutet das für unser Beispiel hier, wenn Sie sich nochmal diese Schwingungsniveaus angucken, bei tiefen Temperaturen? Wie würden Sie das übersetzen? Ja, also die, ich wiederhole es nochmal für den Stream, N2 durch N1 würde gegen 0 gehen, das heißt N2 geht gegen 0, praktisch alles ist in N1 populiert oder in E1 populiert. Wenn Sie die Temperatur jetzt erhöhen, und wir machen vielleicht mal das Beispiel, dass wir die Temperatur gegen unendlich gehen lassen, als krasser anderer Extremfall, dann wird KT viel größer sein als Delta E. Was passiert denn dann, wenn wir diese Abschätzung nochmal machen? Ja, also wir hätten dann ein Delta E durch KT. KT geht gegen unendlich. Das heißt, der ganze Ausdruck hier oben geht gegen 0. Wenn dann ein E hoch 0, das geht gegen 1. Und was würde das für unsere Besetzungswahrscheinlichkeiten bedeuten? Ja? 50-50, ja. Wenn N2 zu N1 1 ist, dann heißt es, Sie haben ungefähr halbe-halbe populiert. Und in aller Regel werden Sie irgendwo dazwischen liegen. Oder mit anderen Worten, ist die Temperatur KT viel kleiner als Delta E, dann reicht die thermische Energie nicht, um Moleküle in den angeregten Zustand zu bringen. Ist die Energiedifferenz Delta E kleiner als die thermische Energie, werden Sie sehr viele Moleküle, nämlich fast die Hälfte, in den angeregten Zustand bringen. Haben Sie in der Schule mal Laser besprochen? Also die, die das gemacht haben, erinnern Sie sich vielleicht noch dran. Da war der Witz, dass man so eine Besetzungsinversion hinbekommt. Beim Laser schafft man es, dass man mehr Moleküle im angeregten Zustand als im Grundzustand hat. Und dazu braucht man noch andere Niveaus, besprechen wir jetzt nicht. Aber mir war es wichtig, dass diese Besetzungswahrscheinlichkeiten immer wieder eine große Rolle spielen. Gut. Jetzt möchte ich gerne quantenmechanisch mit Ihnen besprechen, wie diese Absorptions- und Emissionsprozesse funktionieren. Und der Trick, den ich dafür anwenden möchte, ist, dass ich einen Überlagerungszustand mit Ihnen definiere. Ich schreibe auf, was ich meine. Ich möchte gerne ein Molekül beschreiben mit seiner Wellenfunktion Phi von x und t. Und möchte gerne beschreiben, dass zum Beispiel dieses Molekül sich zuerst irgendwie im Grundzustand befunden hat und dann irgendwann angeregt wird in den ersten angeregten Zustand. Und das mache ich so, indem ich in meinem Ansatz vorsehe, dass sich das Molekül in einem Überlagerungszustand befindet, nämlich mit einem Vorfaktor A1 möchte ich es beschreiben als Psi1 von x. Das ist der ortsabhängige Teil im Grundzustand. Und Sie erinnern sich an diesen Phasenfaktor e hoch minus i e1 durch h quer t plus a2 psi 2 von x mal e hoch minus i e2 durch h quer t. Und die a1 und a2 sollen von t abhängen. Und was ich damit machen möchte, ist, dass ich zum Zeitpunkt t gleich 0 zum Beispiel sagen kann, zum Zeitpunkt t gleich 0 soll a1 gleich 1 und a2 gleich 0 sein. Dann ist zum Zeitpunkt t gleich 0 mein Molekül beschrieben mit der Wellenfunktion psi 1 von x mal e hoch minus i e1 durch h quer t. Der hintere Term fällt ja dann weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Absorptionsprozess beschreiben will, dann wird mit der Zeit sich a1 ändern, wird kleiner werden und a2 wird größer werden. Im Extremfall wird a1 0 sein und a2 1 sein und dann ist mein Molekül im Energieniveau E2. Das ist der Ansatz, mit dem wir uns dann am Freitag beschäftigen wollen, um diese Prozesse beschreiben zu können. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt schon was fragen? Die Frage war, dass in diesem Modell, und mit diesem Modell meinen Sie vermutlich die Boltzmann-Verteilung, dass im thermischen Gleichgewicht, das wäre mir noch wichtig, dass im thermischen Gleichgewicht nie mehr Teilchen im zweiten Niveau sein können als im ersten. Das heißt, dass N2 nie größer sein kann als N1. Und das ist korrekt. Genau. Also allerhöchstens bei Temperaturen gegen unendlich oder Energiedifferenzen gegen Null hätten Sie Gleichbesetzung. Ansonsten hätten Sie immer die energetisch niedrigeren Niveaus höher besetzt. Genau. Gut, dann sehe ich jetzt momentan keine Fragen mehr. Ich habe eine kleine organisatorische Ankündigung noch. Ich werde nicht nur von Ihnen evaluiert, sondern die Universität wird auch von externen Gutachtern evaluiert, die sich insbesondere auch über unsere Baumaßnahmen informieren möchten. Sie wissen, wir verbuddeln Hunderte von Millionen Euro. Ich bin bei uns zuständig für diese Baumaßnahmen und die Gutachter möchten mich grillen und das hat mich nicht ich mehr ausgesucht, aber sie möchten das am Freitag, ich glaube um 9.45 Uhr beginnend. Und da habe ich eigentlich einen Termin mit Ihnen und ich konnte glücklicherweise mit unseren Tutoren klären, dass wir einfach Übungsgruppen und Vorlesungen tauschen. Und ich würde Ihnen da nochmal eine E-Mail schreiben, in welchen Räumen und so weiter. Aber dann würden wir einfach erst die Übungen machen und dann, wenn ich völlig abgekämpft aus der Gutachterrunde komme, dann würde ich mit Ihnen eine Vorlesung machen zu diesem Übergangszustand. Dann eben ab, was ist es dann, 11.45 Uhr oder sowas. Ne? Genau. Bis dahin.